Wohlstandsbildner Podcast, heute mit 6 Kurzkapiteln, die ein Weckruf sein sollen für die, die noch meinen, fröhlich vor sich hinschwimmern zu können. Und dazu passiert zu viel in zu kurzer Zeit. Aber keine Sorge, ich will keinen Stress auslösen, sondern informieren und damit die Konzentration fördern. Gefahren sind ja oft keine Gefahr mehr, wenn man sie rechtzeitig erkennt und umgeht. Und Chancen lassen sich ebenso nutzen, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Und dahingehend können wir eine Menge von der Schweiz lernen, vom MIT in Boston und sogar von meinem Bruder. Los geht's! Die heimlichen Rendite-Champions im Land des Geldes. Schauen wir doch mal in den Südwesten, rüber zu unseren Nachbarn in der Schweiz, die etwas haben, wovon wir nur träumen können. Die Schweizer sitzen nämlich auf einem Schatz, den sie selbst kaum wertzuschätzen wissen. Und das sind ihre Pensionskassen. Die gehören nämlich zu den erfolgreichsten institutionellen Anlegern überhaupt. 2024 haben sie rund 90 Milliarden Franken Gewinn eingefahren, trotz, wir wissen es alle, schwieriger Märkte. Einzelne Kassen schafften Renditen von über 9%. In Summe haben diese Instis in den letzten 2 Jahrzehnten über 600 Milliarden Franken an Erträgen für ihre Schützlinge erwirtschaftet. Und wir wissen, es sind ja weniger als 10 Millionen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es den Schweizern im Alter noch vergleichsweise gut geht. Ihre Kassen, die arbeiten halt professionell, langfristig und unternehmerisch, wie es Privatanlegern ja sonst nicht beigebracht wird. Und doch, die meisten Schweizer wissen nichts davon oder unterschätzen genau diesen Erfolg. Ja, sie verkennen ihn regelrecht. Ja, statt zu lernen, wie ihre Pensionskassen arbeiten und es wenigstens ansatzweise selbst so zu machen, parken sie ihr Geld in Summe sage und schreibe 1,3 Billionen Schweizer Franken. Und zwar, sie parken es lieber brav auf Sparkonten oder in der sogenannten Säule 3a. Das ist bei Ihnen die Säule mit Minizinsen, nicht zu verwechseln mit unserer dritten Säule. In Ihrer 3a sind so Sachen drin wie klassische Sparkonten oder Versicherungen, Aktienfonds und Lebensversicherungen. Ihr Kapital wird dort schön entwertet, während die institutionellen vormachen, wie Rendite und Stabilität auch in Krisenzeiten funktionieren. Aber ich glaube, langsam beginnt in der Schweiz ein Umdenken. Denn immer mehr Menschen wollen verstehen, wie institutionelles Investieren wirklich funktioniert. Das merken auch wir bei den Wohlstandsbildnern, denn die Schweizer Zahl der Anmeldungen zur Investorenausbildung wächst auffällig und stetig. Offenbar erkennen viele, dass finanzielle Bildung nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern auch im Land des Geldes dringend gebraucht wird. Altersarmut in Deutschland oder ein System am Limit? Die Altersarmut in Deutschland ist eigentlich ein Skandal, der noch viel zu wenig Empörung auslöst, finde ich. Denn 32% der Rentner müssen mit weniger als 750 Euro im Monat auskommen. Das ist bittere Armut, man kann es nicht anders sagen, auf Bürgergeldniveau. Die gesetzliche Durchschnittsrente liegt ja auch nur bei 1.102 Euro und damit unterhalb der offiziellen Armutsgrenze von 1.314 Euro. Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben bleibt den meisten Senioren da kaum etwas zum Leben, wenn überhaupt etwas abgezogen werden kann. Zugleich wird die Rentenkasse zweckentfremdet. 2022 flossen rund 41 Milliarden Euro in sogenannte versicherungsfremde Leistungen, ja zum Beispiel ins Bürgergeld. Und wir wissen, dass Bürgergeld auch an weit mehr als 1 Million Empfänger geht, die nie einen Cent ins System eingezahlt haben. Politisch wird das Thema seit Jahren aufgeschoben und auch heute geht es gerade so weiter. Diesbezüglich muss ich schon direkt SPD, Grüne und Linke adressieren, denn die blockieren jede Diskussion über ein höheres Renteneintrittsalter und andere Maßnahmen, die helfen würden. Ja, es ist schon wundersam geworden. Das Adjektiv konservativ bedeutet eigentlich, am Bestehenden festzuhalten, Neuerungen skeptisch zu begegnen und bewährte Werte, Strukturen und Traditionen zu bewahren. Das hat man doch sonst immer so dem CDU-CSU-Spektrum zugeschrieben, oder? Dieses Konservative ist jetzt aber komplett ins linke politische Spektrum gewandert. Traurig nur, dass da nicht am Bewährten festgehalten wird, sondern an dem, das sich längst als Fehler herausgestellt hat. Zum Beispiel Die Rente mit 67 gilt rot-grün als unantastbar, unabhängig davon, wie sehr die Finanzierung ins Wanken gerät. Und so werden Reformen regelmäßig verhindert und das System bleibt, wie es ist, überlastet, unterfinanziert und für die nachfolgenden Generationen nicht mehr tragfähig, ohne immer neue Schulden, bis wir griechische, französische oder italienische Verhältnisse haben. Und dann brauchen wir bitte auch keine europäische Kapitalmarktunion mehr, nach der ich schon lange rufe, weil ein Europa ohne die Geldwertstabilität Deutschlands für Investoren uninteressant wird. Es ist nun wirklich nichts Neues, aber es ist wichtig und muss deswegen ständig wiederholt werden. Alles, was später aus der staatlichen Rente kommt, sollte man als Bonus sehen, als Nachtisch oder Sahnehäubchen. Denn die Grundlage der eigenen wirtschaftlichen Absicherung muss jeder, der heute jünger als 60 ist, selbst in Angriff nehmen, wenn er sich zumindest ein wirtschaftlich weitgehend freies Leben wünscht. Wenn der Anschlusskredit und Haussanierungen zur Kostenfalle werden. Es war absehbar. In nahezu jedem Seminar habe ich davor gewarnt und genauso in den Podcasts, seitdem ich sie mache. Und ich wäre jetzt lieber ein Rechthaber der Falschschläge als ein Prophet, dessen Vorhersagen leider eingetroffen sind und viele Häuslebauer und Wohnungskäufer in größte Not bringen, die wegen der Finanzkrise 2008 künstlich gedrückten Zinsen steigen wieder. Potzblitz, gibt's denn sowas? Dabei war doch die Zeit so schön, in der das Geld keinen Preis hatte. Jetzt ist die Realität da. Wer 2015 ein Haus oder eine Wohnung auf 10 Jahre finanziert hat, erlebt eine richtig ungemütliche Zeit, wenn er mit seiner Bank neu verhandeln muss. Denn die Anschlussfinanzierung kommt mit einem kräftigen Aufschlag. Aus vormals 1,6% werden für eine weitere 10-jährige Zinsbindung jetzt 3,3 bis 3,8%. Wer also 2015 im Monat rund 1.500 Euro abgezahlt hat, zahlt jetzt 2.300 Euro im Monat. Was 800 Euro mehr bedeuten, das spüren vor allem Familien mit knapp kalkuliertem Budget. Viele hatten die Tilgung obendrein niedrig angesetzt, in der Hoffnung, später aufstocken zu können. Doch statt mehr Luft nach oben ist da jetzt mehr Luft von vorn. Nämlich nur noch Gegenwind, durch Inflation, höhere Lebenshaltungskosten und stagnierende Einkommen. Ja, und das Ganze ist kein individuelles, sondern ein kollektives Problem. Es ist das Resultat eines Jahrzehnts, in dem Zinskosten kaum eine Rolle spielten und in dem viele glaubten, das würde ewig so bleiben. Ja, wer damals sagte, Vorsicht, Nullzinsen sind keine Einbahnstraße, das Pendel wird wieder auf die andere Seite ausschlagen, der galt ja schnell als Miesepeter, nicht nur bei den vielen Finanzierungstypen, die sich eine goldene Nase mit den Schulden anderer Leute verdient haben. Doch Wirtschaft folgt nun einmal Zyklen und nicht Meinungen und Hoffnungen. Und die Anschlussfinanzierung ist vielleicht nicht die einzige Kostenwelle, die über Immobilienbesitzer jetzt drüber schwappt. Jetzt drängen auch immer mehr die Pflichten zur Häusersanierung ins Bewusstsein. Mitte 2026 soll die EU-Gebäuderichtlinie in die deutsche Gesetzgebung integriert worden sein. Und dann geht es in den 3 darauffolgenden Jahren los mit sogenannten Effizienzregeln. Die kennt zwar heute noch niemand, aber klingt schon mal gut. Dazu kommt noch das unselige Heizungsgesetz von Robert Habeck, das ja nicht abgeschafft wurde, sondern nur aufgeweicht wird. Klar ist nur, dass das alles viel Geld kosten wird. Geld, das über 70% aller Wohnungseigentümergemeinschaften nicht ausreichend zurückgelegt haben, laut diversen Bundesverbänden von Hausverwaltern. Es wird in vielerlei Hinsicht finanziell sportlich für deutsche Bürger in den nächsten Jahren. Wenn dann noch Immobilien dazukommen, im schlimmsten Fall Eigenbewohnte, dann könnte aus dem Sport Leistungssport werden. Mit Zuversicht in die Zukunft, warum es sich lohnt, das MIT im Blick zu behalten. Da viele Wohlstandsbildner in Boston investiert und über gar nicht so viele Umwege mit dem Elite-Forschungszentrum MIT verbunden sind, will ich hier einen Tipp weitergeben, den ihr auch in der Beschreibung zum Podcast findet, nämlich die Möglichkeit, mit 2 Newslettern täglich und oder samstagmorgens darüber informiert zu werden, was an der Innovationsfront Amerikas passiert. Dass das durchaus Auswirkungen auf unser Investitionsverhalten haben kann, muss ich hoffentlich nicht weiter ausführen, auch wenn wir keine Venture Capital Finanzierer sind. Im Präsenzseminar der Investorenausbildung sprechen wir ja ausführlich über die Vorzüge Amerikas, an denen auch ein Trump und jedwede Dollarschwäche, die für Amerika ja viele Vorteile hat, nichts ändern können. Zurück zum MIT. Das hat eine tolle informative Website mit gut verständlichem Englisch. Und es verschickt täglich und wöchentlich Newsletter, die man kostenlos abonnieren kann. Sicher, in der schieren Fülle an Angeboten könnte man den ganzen Tag spannende Newsletter lesen. Da muss man viel öfter Nein sagen, als einem lieb sein kann, allein um nicht überwältigt zu werden und kein schlechtes Gewissen abends zu haben, viele spannende E-Mails zu löschen, ohne sie gelesen zu haben. Doch das MIT gehört nun mal zu den 5 Zentren, die immer ganz vorn dabei sind, wenn etwas womöglich die Welt Bewegendes passiert. Etwa in den Themen Speichertechnologie, Kommunikationstechnologie, Sicherheitstechnologie, KI, alles Dinge, in denen noch einiges disruptives Potenzial schlummert. Also bitte, wer braucht da noch Netflix-Serien, wenn es solche Newsletter gibt? Goldbarren auf Rädern? Das große Missverständnis rund um Oldtimer-Investments. Kommt vor einigen Tagen mein Bruder bei mir laut knatternd auf ein Espresso vorbei. Warum? Weil er den neuen Motor seines 1968er Porsche Oldtimers einfahren muss und dafür am Wochenende Kilometer schrubbt. Denn wenn der Motor unrund läuft, dann ist das kein gutes Kaufargument für Interessenten. Mein Bruder will nämlich seinen edlen, wohlgepflegten Porsche verkaufen, um sich von einem seiner Hamsterräder zu befreien, denn so ein Oldtimer macht halt auch ständig Arbeit. Nun, bei besagtem Espresso erwähnt er dann, dass er nach den Mühen unzähliger Schönheits- und Motorreparaturen froh sein könne, im Moment überhaupt das zu bekommen an Geld, was er vor Jahren für das Auto bezahlt hat. Dabei heißt es doch immer, so ein Wagen ist eine Wertanlage, da lachst du in 10 Jahren über den Preis, den du bezahlt hast. Tja, die Realität sieht gerade etwas anders aus und das hat mich interessiert und zur Recherche angeregt. Denn die Käufer sind in wirtschaftlich angespannten Zeiten wählerisch, sogar Sammler und Nostalgiker. Sie wollen Originalteile, lückenlose Historie, am besten noch den Aschenbecher mit der ersten Zigarette von 1968. Jeder Kratzer, jede Abweichung vom Urzustand drückt den Preis. Ein Austauschmotor, ja schon möglich, man will ja auch mal fahren können, aber bitte nur modellgerecht, sonst ist das Sammlerinteresse dahin. Und dann die Kosten, Motorüberholung, Lackierung, Sitze neu beziehen, das verschlingt Summen, die mein Bruder beim derzeitigen Verkauf nicht mehr sehen wird. Die unzähligen Stunden in der Werkstatt, an denen er sich ja die Finger schwarz geschraubt hat, die sind sowieso unbezahlbar. Das ist ja quasi ein Ehrenamt in der Porsche-Gemeinde. Das Märchen von der sogenannten Wertanlage bekommt noch mehr Risse, wenn man sich die Preise anschaut. Vor 15 Jahren erzielten manche dieser Klassiker schon das Doppelte von heute locker. Inzwischen aber sind viele froh, wie mein Bruder, wenn sie überhaupt das wieder bekommen, was sie investiert haben. Und warum? Weil Trends sich ändern. Weil, wir hörten es schon, Geld wieder was kostet in Form höherer Leitzinsen. Und viele Käufer wollen lieber die Youngtimer aus den 80ern, 90ern mit Klimaanlage, Servolenkung und wenigstens rudimentärem Komfort. Die 60er-Jahre-Schätzchen stehen da schon mal länger auf den Verkaufsplattformen, oft monatelang, bis sich da einer erbarmt. Fassen wir also zusammen. Oldtimer sind faszinierend. Das sind rollende Kunstwerke, Geschichtslektionen auf 4 Rädern. Aber sie sind eben keine Goldbarren auf Rädern. Wer sie fährt und pflegt, sollte das aus Leidenschaft tun und nicht mit der Hoffnung, damit sicher und automatisch Geld zu verdienen. Zwischen Kinderschutz und Totalüberwachung die Diskussion eines digitalen Dammbruchs. Mein 6. Kurzkapitel ist das mit den größten Schattenanteilen. Da will ich nur allgemein auf etwas aufmerksam machen, weil es viele derzeit meiner Wahrnehmung nach nicht mitbekommen. Denn auf EU-Ebene wird in diesen Tagen ein ganz heißes Thema diskutiert und der Oktober 2025 könnte da schon wegweisende Ergebnisse hervorbringen. Erstmal geht es um etwas, das nur Chat Control heißt. Ja, das ist eine Art Spitzname für CSAR, das für Child Sexual Abuse Regulation steht. Also, mit der Begründung, Kindesmissbrauch zu bekämpfen, wird im Europäischen Parlament darüber nachgedacht, Massenüberwachungsmaßnahmen auf allen Handys verpflichtend einzuführen. Und zwar durch eine Software, die sämtliche Nachrichten, die wir texten, auf bedenkliche Inhalte hin untersucht. Klar ist, mit jedem Daten- und Informationsschutz hat es sich dann erledigt, selbst wenn wir Messenger mit der besten Verschlüsselungstechnik nehmen, denn diese Software würde unsere Nachrichten analysieren, bevor wir sie abschicken. Ja, und das würde sogar die chinesischen Methoden des Social Scorings nochmal heftig übertreffen. Vielleicht nimmt sich China ja bald die EU zum Vorbild für seine Überwachungsmaßnahmen. Ich weiß, das klingt jetzt ungeheuerlich wie George Orwell in seiner schlimmsten Manifestation auf Erden, und das wäre es auch. Nun, noch ist nichts endgültig ausformuliert, vieles wird nur angedeutet, es werden Rahmen abgesteckt, da gibt es noch viel zu diskutieren im Europaparlament. Und ja, und wer sich da einarbeiten will, findet in der Podcast-Beschreibung den Link zur offiziellen, ich zitiere, Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Klar ist auch, wenn nur ansatzweise etwas davon in unsere Gesetzgebung hinein durchsickert, wird das unseren Umgang mit digitalen Medien beeinflussen. Nicht nur mit dem Smartphone. Es hätte unfassbar großen Einfluss auf die Art, wie wir kommunizieren. Wie ist vertrauliche Kommunikation über größere Entfernungen hinweg dann überhaupt noch möglich? Wenn die Überwachung auf unseren Endgeräten installiert ist, endet Kommunikation, so wie wir sie bisher kennen. Das alles dürfte auch denen bewusst sein, die gerade darüber diskutieren. Doch wir sehen, auch das Undenkbare ist denkbar und wird heute schon ausgesprochen. Und vom Gedanken über das Wort bis hin zur Tat ist es zuweilen nur ein kurzer Weg. Ich habe in früheren Jahren dieses Podcasts öfter darüber gesprochen. Bleiben wir also wachsam, aber bitte nicht während der Nacht, denn in der sollten wir uns den Schlaf nicht rauben lassen von eifrigen Massenüberwachungsfans. Ich zumindest traue mich noch als Investor, mit meinen Emittenten vertrauliche Ideen und Investitionen über Telefon- und Messenger-Kanäle zu besprechen. Und eine Hoffnung kann mir niemand nehmen, nämlich, dass die Menschheit auf Dauer immer klüger sein wird als ihre Technokraten und Bürokraten, dass wir kollektiv auf kluge und legale Weise immer Wege finden werden zur Stärkung des wichtigsten Verbindungselementes, das es zwischen Menschen gibt, und das ist Kommunikation. Nun, nach diesem Schatten, den dieses letzte Kapitel geworfen haben könnte, ist es umso wichtiger, diesen Podcast mit einem äußerst positiven, gute Laune, Genusselement ausklingen zu lassen, das uns Agrikulturinvestoren ganz direkt betrifft. Parfüm als Geldanlage? Wie Männernasen neue Märkte öffnen. Die Tagesschau berichtete kürzlich über einen spannenden Trend. Männer entdecken immer stärker den Genuss von Parfüms. Nicht mehr nur dezent, sondern als echtes Statement. Düfte sind längst nicht mehr nur reine Nebensache, sondern sind jetzt auch Ausdruck geworden von Lebensfreude, Persönlichkeit, ja und manchmal eben auch von einem kleinen bisschen Luxus. Und genau hier kommt für uns Investoren ein wunderbarer Aspekt ins Spiel, denn die zwei edelsten und teuersten Grundingredienzen, die Parfüms seit Jahrhunderten so einzigartig machen, gehören zu den Sachwerten, die wir uns aus der so reichhaltig bestückten Agrikulturschatztruhe herausholen. Das sind rare Kostbarkeiten, die nicht nur Düfte unvergesslich machen, sondern uns auch die Marktführerschaft ganz nebenbei in ganz bestimmten Bereichen und damit schöne Renditen einbringen. Es zeigt zu meiner Freude vor allem, wie sehr Genuss und kluge Investitionen Hand in Hand gehen, mal wieder. Dafür ist ja die dritte Säule Agrikultur auch berühmt. Der Markt für feine Parfüms wächst. Und wir erleben hautnah mit, warum es so lukrativ ist, in diese edlen Rohstoffe zu investieren. Was für die Nase ein Fest ist, wird für uns Investoren zum duftenden Beweis dafür, dass Werte, die Sinnlichkeit und Seltenheit vereinen, auch wirtschaftlich unschlagbar sind. Diejenigen unter meinen Hörern, die noch nicht wohlstandsbildnerisch investiert sind, dürfen dieses Genusselement also auch gern als Werbeeinblendung auffassen. Und alle anderen dürfen sich einfach freuen. Tschüss, Ade, und auf ein Wiederhören in 2 Wochen, euer Andreas, der Wohlstandsbildner.